ARD Sounds.
Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Die Geburt von Hair Metal.
Wie Aha, nur mit Gitarren.
Willkommen zum Kurzseminar, warum Richie Sambora eine geile Gitarrendrecksau ist.
Im Prinzip werden einer Magenspiegelung Singen und Gitarre spielen, Pat.
Das Million-Seller-Cover ist ein nasser Sack. Ein nasser Müllsack.
Schon allein wegen der schönen Horn-Section.
Du meinst aber jetzt nicht wegen der Horny-Section am Anfang.
Nein.
Oh Gott, wir sind heute so lustig.
Boom, zack. Powerballade, Rezeptbuch. Guten Appetit.
Ich bin Frank König, hallo. Da sind wir wieder, frisch erholt aus der Sommerpause zurück. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit unserem Meilensteine-Spezial. 50 Jahre Lorelei. Jetzt geht's aber weiter mit den Alben, die Geschichte machten. Und das wird gleich monumental.
Schon ziemlich subtil am Anfang.
Mit dem lockeren, langsamen Einstieg ins Album.
Ja, gleich der Opener ist eine Ansage. Let It Rock, der Aufmacher von Bon Jovis Slippery When Wet mit Johann Sebastian Bach auf Speed, könnte man meinen. Und was für ein verrücktes Intro eines Albums. Aus der SWR1 Musikredaktion sind Patrick Schütz und Dave Jörg hier. Hallo ihr zwei.
Hey,
moin.
Dave, du als Zeitgenosse, was hast du gedacht, als du die Platte damals aufgelegt hast mit diesem irren Anfang? Klingt sogar so ein bisschen nach Deep Purple, Perfect Strangers irgendwie, gell?
Ja, ich habe auch diese Bass-Assoziation gehabt, ne? Hatte auf dem C64 so ein Stück von Johann Sebastian Bach. Das hat mich auch da so ein bisschen daran erinnert, an diese verrückten,
diese
verrückten Orgelklänge. Ja, genau. Aber es hat eigentlich mit einer Doppel-A-Single von Living on a Prayer und You Give Love a Bad Name angefangen, mit Bon Jovi bei mir. Die habe ich damals beim Disc Center bestellt. Müsste dir auch noch was sagen, ne? Dieser Katalog mit diesen bibeldünnen Blättern. Und das war für uns auch wie eine Bibel da drin zu bestellen. Aber ist ein anderes Thema. Also diese Doppelsingle, die hat mich angefixt. Und dann habe ich das Album erst danach gehört auf Vinyl. Ich habe weniger nachgedacht über die Musik von Bon Jovi als mehr gefühlt. Also das hat so in die gleiche Kerbe gehauen wie, ich sag mal, Journey, Asia, Foreigner und sowas. Also beste Tradition von großen melodischen Arena-Rock. Ich habe das Album damals echt gemocht. Slippery When Wet ist da bei mir so auf einen ganz natürlichen Platz gefallen, 1986.
Bon Jovi wollten es wissen. Am 18. August 1986 ist Slippery When Wet rausgekommen. Das ist mit Erscheinen dieser Meilensteine-Folge fast genau 40 Jahre her. Der Durchbruch von Bon Jovi gelingt damals auch dank der Mitwirkung von Songwriter Desmond Child, der vor allem die Qualität der mitsingbaren Refrains auf ein neues Niveau hieft und John Bon Jovi und Richie Sambora als Songwriter kongenial ergänzt. Die Geburt von Hair Metal. Viel Haarspray, eingängige Hooklines und ein Effekt, der eigentlich schon out war. Richie Sambora holt Peter Frampton's Talkbox aus dem Keller. Da ist er, die Talkbox. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Das sind alles die Zutaten für ein erfolgreiches Album, für eines der erfolgreichsten der Musikgeschichte sogar. Mit 28 Millionen verkauften Exemplaren kratzt Slippery When Wet knapp an der 30-Millionen-Marke. Das ist immerhin Mittelfeld in den bestverkauften Alben des Planeten. Mit jeder Menge Edelmetall ausgezeichnet natürlich. Die Kritik ist überwiegend positiv. Für manche Kritiker ist das aber nur ein schlechter Metal-Abklatsch mit viel Haarspray. Den Fans war es egal. Thomas Peer aus Österreich, Christian Baumann aus der Schweiz, Georg Schneider, Michael Harten, Tobias Hefele und auch Richie Mertens aus Köln haben an meilensteine@swr.de geschrieben und Slippery When Wet vorgeschlagen. Und Richie schreibt: Ich weiß, es galt damals als Hair Rock und die Band ist nicht so gut gealtert, aber John konnte schon singen und mein Namensvetter wusste auch, mit der Gitarre umzugehen. Also denkt mal drüber nach. Und Alina ebenfalls aus Köln schreibt uns, ich bin vor kurzem durch die Linkin Park Hybrid Theory Folge auf den Podcast gestoßen und finde ihn echt sehr cool. Jetzt habe ich mir mal alle Folgen runtergeladen, die mich interessieren und dabei schwirrte eine Band in meinem Kopf, über die ich gerne eine Folge hätte. Bon Jovi, das Album Slippery When Wet würde sich zum Beispiel anbieten. Das sind ja viele der ganz großen Hits drauf und die Geschichte hinter dem kurzfristig geänderten Albumcover ist ja auch echt witzig. Falls euch in Zukunft mal die Ideen ausgehen, könnt ihr das ja eventuell umsetzen. Mensch, Alina und alle anderen, vielen Dank für die Anregungen, aber dass uns die Ideen ausgehen, ist eher nicht zu erwarten. Und wenn doch, dann haben wir ja immer noch euch. Da sind noch eine Menge Pfeile im Köcher oder Patronen im Colt, um im Bilde zu bleiben.
Machen wir eine A-Cappella-Gruppe auf? Ich habe so das Gefühl.
Dave Pat, wie alt wart ihr 1986?
Ah, ich kann vorlegen. Ich war minus 4 Monate alt. Also die Platte ist genau 4 Monate, bevor ich auf die Welt gekommen bin, ist die auf die Welt gekommen. Also wir teilen uns einen ähnlich großen Erfahrungsschatz.
Okay, ich bin 14 gewesen, also so richtig super pubertär. Schlimmer geht's nicht.
Also genau die richtige Adresse für... Slippery When Wet. Ich war damals 20 und ich gebe zu, ich habe mich vor Bands wie Bon Jovi gegruselt damals. Aber das tut hier nichts zur Sache. Wir kommen zu den Fakten von 1986. Wir hatten schon davon, 86 ist das Jahr der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. In den USA ist man geschockt vom Absturz des Space Shuttles Challenger kurz nach dem Start. Die US-amerikanischen Raumfahrtpläne werden um Jahre zurückgeworfen. Ronald Reagan ist der amerikanische Präsident. Seine Wirtschaftspolitik wird Reaganomics genannt. Weniger Staat und freies Spiel der Kräfte des Marktes. Die Reichen sollen gerne immer reicher werden, so kommt auch mehr bei der Mittelschicht an. Die berühmte Trickle-Down-Theory also. Man könnte auch sagen, was damals begann, wird heute fortgeführt. Da bildet sich jeder sein eigenes Urteil. Passt aber gut zum Songwriting und Hairspray, sagt Bon Jovi. Klären wir noch. Top Gun im Kino und dazu passend Take My Breath Away von Berlin, omnipräsent im Radio. Schon in der kommenden Folge sprechen wir über einen weiteren 86er Meilenstein, der in unserer Sommerpause 40 geworden ist. True Blue von Madonna.
Meilensteine sind eine Produktion von SWR1.
Pat, erzähl uns die Vorgeschichte zu Slippery When Wet.
Ja, den ersten Erfolg, den hatten Bon Jovi 1984 direkt mit ihrem ersten Album und vor allem mit ihrer ersten Single Runaway. Da gab es direkt Vollgas-Gitarren. Ja. War jetzt keine Top-Platzierung, aber man war auf die Jungs aus New Jersey aufmerksam geworden. Und weil es mit dem ersten Song und dem ersten Album ganz gut gelaufen ist, waren die Erwartungen an die Folgeplatte dann natürlich groß. Das zweite Album 7800 Grad Fahrenheit, ich versuche das jetzt nicht englisch auszusprechen, hat die Erwartungen dann nicht wirklich erfüllt. Inzwischen hat die Platte aber auch Platin-Auszeichnungen, zumindest in den USA erhalten, auch aufgrund des Erfolgs der danach kommenden Platten, unter anderem auch durch Slippery When Wet. Aber damals hatte sich das Label eben vom zweiten Album von Bon Jovi deutlich mehr erhofft und die Karriere der Band, die stand dann schon ganz schön auf der Kippe. Also der Druck, etwas besser zu machen, den hat die Band auf jeden Fall zu spüren bekommen. Aber was soll man sagen? Unter Druck entstehen ja auch Diamanten, ne? Das ist auch eigentlich wirklich nur lustig, wenn man weiß, dass Slippery When Wet tatsächlich nicht nur mit Gold oder Platin ausgezeichnet worden ist, sondern sogar mit Diamant ausgezeichnet worden ist in den USA. Okay, also es musste auf jeden Fall was geändert werden. A&R-Manager Derek Schulman vom Plattenlabel hat Bon Jovi dann geraten. Hier, schnappt euch doch mal den Songwriter Desmond Child für eure Platte. Der hat's richtig drauf. Und weil Bon Jovi eben verstanden hatten, dass da einiges für sie auf dem Spiel gestanden hat, meinten sie, alles klar, genau so machen wir das. Und Desmond Child und Derek Sherman, das sind Menschen, auf die man im Rockbusiness wirklich, wirklich hören sollte. Was die alles zu verantworten haben, das erzählt euch Dave gleich noch mal etwas ausführlicher. Aber die beiden wissen auf jeden Fall, was sie tun. Ich glaube, das kann man sagen. Und genau mit diesem High-End-Songwriter Desmond Child haben sich Richie Sambora und Bon Jovi dann wo eingeschlossen, um das Album zu schreiben, dass ihr ihre Karriere retten sollte? Ja,
im Keller von Richie Sambora's Mama in New Jersey. Rund 30 Songs sind dabei rausgekommen, unter anderem eben auch Living on a Prayer und You Give Love a Bad Name. Und mit dem Material und noch vielen anderen Songs sind Bon Jovi dann ins Studio nach Vancouver gegangen, in die Little Mountain Studios. Am Ende sind dann nur 3 oder 4 Songs von Desmond Child mit auf dem Album gelandet aus der Session, aber eben mit diesen beiden Knallerhits, da war das Album ja eigentlich schon gerettet.
Dave, warum ist Slippery When Wet für dich ein Meilenstein?
Naja, du hast ja vorhin den Begriff Hair Metal schon verwendet, Frank, und Slippery When Wet ist meiner Meinung nach auch wirklich das ultimative Hair Metal Album der 80er. Es gibt kaum ein anderes, wo das so voll auf die 12 gegangen ist, wo alles an seinen Platz gefallen ist. Die Konventionen dafür, ne, die riesengeföhnten Pudelfrisuren mit der Tonnen Haarspray drin, die Macho-Attitüden, das war ja im Grunde genommen längst alles etabliert. Das haben Bands wie Van Halen, Journey, Def Leppard und sowas vorher schon eingeleitet. Aber denkt mal an David Lee Roth, ne? So, ne? Mit der Attitüde, der war auch schon ein bisschen vorher da. Aber Slippery When Wet ist von den melodischen Rockhits her, vom wirklich guten Songschreiben her, von der Produktion her exakt das, was das Publikum damals wollte. Und ultimatives Hair-Metal-Album. Es heißt ja, dass es kein Metal-Album ist, sondern es ist ein Pop-Album, sag ich mal, das sich aber anhört, als ob es ein Rock-Album ist. Also hat so ein bisschen eine Verkleidung. Das macht es so erfolgreich. Und weil es eben auch eine größere Bandbreite an Publikum angesprochen hat. Eben auch Frauen, damals Teenie-Mädchen. Bon Jovi waren so, wie soll ich sagen, die waren so ein bisschen wie Aha, nur mit Gitarren. Und John Bon Jovi war der hübsche Junge vorne, so wie Morten Harkett, nur noch mit noch mehr Haaren.
Den Meilensteine-Podcast gibt es auch in ARD Sounds und wer uns abonniert, verpasst keine Folge. Steigen wir ein ins Album mit der zweiten Nummer der ersten Seite. War auch die erste Single und die erste Nummer 1 von Bon Jovi. Hier kommt You Give Love a Bad Name. Bon Jovi kommt gleich zur Sache, auf das Intro wird verzichtet. Obwohl, dann könnte doch sowas ähnliches wie ein Intro, ne? Aber es wird erstmal gesagt, wo der Hase langläuft. Ne? Also die Hookline wird erstmal gesungen, damit jeder sie schon drin hat, so ungefähr.
Genau. Er wird auch gar nicht von Instrumenten abgelenkt. Das ist einfach nur der Text.
Nee, das hängt aber auch mit dem Ursprung des Songs zusammen. Ja. Da rede ich ja gleich noch drüber.
You're a loaded gun.
An Anspielungen mangelt es nicht.
Metaphern von mehr oder weniger lyrischer Qualität. Der Kollege Chris Molampy ist in einer rückblickenden Rezession hart ins Gericht gegangen mit der Nummer Bad Out of Hell. Nur mit Haarspray hat er You Give Love a Bad Name genannt. Lass ich jetzt mal so stehen. Aber Tatsache ist, dass für den Song tatsächlich eine Menge Inspirationen zusammengekommen sind. Zum Teil aus der eigenen Bandgeschichte von Bon Jovi und zum Teil von einer Kollegin und ihrem Songwriter, der den Schritt zu Bad Out of Hell gar nicht mehr so groß erscheinen lässt. Aber komm, der Reihe nach, Dave.
Du erzählst ja schon die Hälfte, die ich erzähle.
Ich also, hab's aber noch verklausuliert.
Ja, alles gut. Ich hab noch genug zu ergänzen. Also wenn man böse wäre, könnte man sagen, weil du sagst Inspirationsquellen, You Give Love a Bad Name ist von allen Seiten bei den beteiligten Songschreibern von ihnen selbst geklaut. Aber ich bin nicht böse. Daher, hier sind die Fakten. Also, es gab auf dem 84er Debütalbum Bon Jovi, da wo ne, Runaway drauf ist, einen Track, der heißt Shot Through the Heart. Und in die Zeile hatte sich John Bon Jovi wohl offensichtlich verliebt und hat sie dann vorgeschlagen, bei Desmond Child, mit dem sie geschrieben haben, für Slippery When Wet, das zu recyceln. Musikalisch sind die beiden Songs sich jetzt nicht so arg ähnlich, aber Songschreiber Desmond Child recycelt einen gefloppten Song von ihm selber für das 86er Album von Bonnie Tyler. Der Song heißt bei Bonnie If You Were a Woman and I Was a Man. Und da gibt's dann in der Tat, wie du andeutest, eine tatsächliche Verbindung über Jim Steinman zu Bad Out of Hell von Meatloaf, ne, weil der das beides produziert hat, also von Bonnie Tyler das und von Meatloaf, das ja. Bad Out of Hell. Ja. Beides Jim Steinman. Und ich habe euch mal den Anfang des Bon Jovi Songs und den von der Bonnie Tyler hintereinander geschnitten, kurz. Achtung! Shout to the heart and you're to blame.
Da singt der Todd Rundgren die Harmonien für die Bonnie und bei Bon Jovi sind es John und Richie. Und ich meine, das hört irgendwie jeder, dass das eigentlich der gleiche Song ist. Also Desmond Child hat es ganz bewusst nochmal verwendet. Ich finde das schon ziemlich mutig, weil der Song ist ja vorher rausgekommen. Und auch an der Stelle erwähne ich mal, welche Rolle der Desmond Child eigentlich hatte. Der war jetzt noch nicht so der Superhitschreiber. Damals in der Branche wusste man, okay, das war der, der I Was Made for Loving You von Kiss mitgeschrieben hatte. Paul Stanley von Kiss hatte ihm dem Plattenfirmentypen Derek Shulman von Polygram bzw. Mercury Records empfohlen. Und der hatte den Desmond Child zu Bon Jovi dann reingesetzt. Ne? Das hatte der Pat ja schon angedeutet. Und vier Songs haben sie zusammen geschrieben für dieses Album. Die drei Hits und I Die For You. Und was der Desmond Child gemacht hat, war für diese Songs das Beste aus John und Richie als Songschreiber mit rauszuholen. Also das zusammenzuführen, in die richtigen Bahnen zu lenken, das hatten die selbst noch nicht ganz so raus. Viele haben das hinterher so interpretiert, Desmond Child hat im Alleingang die Hits von Bon Jovi und deren Karriere gemacht. Tatsächlich stimmt das nicht so ganz. Also er war so ein bisschen ein Katalysator, aber Desmond Child war noch nicht der Hit-Überflieger, wie man ihn heute kennt in der Branche, sondern er hatte den eigenen Plattenvertrag verloren, er hat Arbeit gesucht und die Hitschmiede für später, für Aerosmith, für Cher, für Alice Cooper, Ricky Martin, Katy Perry und hunderte andere, das wurde er erst, das war er noch nicht.
Pat hat hier im Studio ja schon ordentlich aufgefahren, was Gitarren-Equipment angeht. Dave, du hast gesagt, aha, mit Gitarre, das ist ein bisschen despektierlich, denn Richie Sambora ist schon ein Meister auf seinem Gebiet. Was zeichnet seinen Stil aus, Pat?
Ja, also erstmal waren die 80er ja sowieso vollgepackt mit großen Rockbands und da der Metal ja auch so seinen Siegeszug da begonnen hatte schon, war das Jahrzehnt sowieso voll mit Gitarrenakrobaten wie natürlich der Obername Eddie Van Halen, Yngwie Malmsteen, der auch der Shredkönig ist und Co. Das waren ja alles Gitarrenakrobaten, die technisch unfassbar versiert waren, die unglaublich schnell waren, die viel konnten. Also Menschen, die technisch gerne gezeigt haben, was sie halt eben auch drauf haben. Vor allem in den härteren Gangarten war das super häufig. Ich meine, es gibt Videos von, glaube ich, Eddie Van Halen, wie er Eruption alleine auf der Bühne steht und da stehen tausende Leute davor, denen einfach nur die Kinnlade runterfällt. Also so virtuos konnten die Leute da im Grunde genommen spielen. Das war halt sehr häufig. Richie Sambora, der hat da so ein bisschen so einen anderen Ansatz gehabt. Der war gar nicht dieses, ich möchte mich selbst inszenieren, sondern der hat, auch wenn es abgedroschen klingt, super songdienlich gespielt. Also, was bringt dem Song tatsächlich was? Das hat er sich überlegt. Und wir sind da jetzt gerade schon bei You Give Love a Bad Name gewesen. Das ist ein super guter Beispielsong genau dafür. Das Solo, was er in diesem Song spielt, das ist zwar nur 20 Sekunden lang, aber es hat so einen richtig krassen Spannungsbogen. Wenn man das so als Analogie nehmen möchte, quasi wie die Handlung so eines Hollywood-Films eigentlich schon in drei Akten. Also es startet mit der Exposition, also mit dem melodischen Einstieg. Dann haben wir natürlich Steigerung und Konflikt des Helden und dann natürlich den klassischen Höhepunkt, der dann wieder zurückgeht zum Song. Und weil es so kurz ist, hören wir uns das Ding jetzt mal komplett an und achtet mal eben auf diese drei Teile. Einstieg, Konflikt und dann die Auflösung und den Höhepunkt am Ende. Also es ist im Grunde genommen wie so ein kleiner kurzer Film, den man sich da angucken kann, anhören kann natürlich eher. So und jetzt willkommen zum Kurzseminar, warum Richie Sambora eine geile Gitarrendrecksau ist. Also was macht Richie Sambora noch alles anders? Also er spielt nicht einfach nur Gitarre, sondern er will seine Gitarre irgendwie auf eine Art singen lassen. Was meine ich damit? Der benutzt Spieltechniken, die so ein bisschen der menschlichen Stimme halt nachgeahmt sind. Da wären zum Beispiel ganz klassisch im Rock die Bendings, also das Ziehen der Saiten. Das kommt bei ihm nicht nur in den Soli vor, sondern auch in den Riffs. Bending, es ist ein klassischer Einstieg in ein Gitarrensolo. Das heißt, das hatten wir jetzt gerade auch, der könnte die Saite hochziehen, so. Das heißt, wir lassen die Gitarre so ein bisschen schreien, so ein bisschen menschlich klingen, wie so ein Schrei. Das kann natürlich im Rock auch noch deutlicher sein und auch ein bisschen dreckiger, wenn wir das mit zwei Saiten machen. Dann wird es ein bisschen dirtier. Also wie gesagt, ich bin nicht Richie Sambora, ich will das hier nur so ein bisschen verbildlichen. Ich würde mir niemals anmaßen, dass ich so Gitarre spielen kann wie Richie Sambora. Also wir lassen diesen menschlichen Schrei quasi raus mit einem Banding. Was er noch macht, das setzt er oft am Ende von möglichen Phrasen, sogenannte Pinch Harmonics oder auch Squealies. Das ist auch so eine eine besondere Anschlagtechnik beim Gitarrespielen. Dabei wird eine Seite mit dem Plektrum angeschlagen und dann direkt mit dem Daumen wieder leicht abgestoppt, sodass nur der Grundton gedämpft ist. Nur die Obertöne schwingen dann mit und das quietscht dann so schön schrill. Ich mach's mal kurz vor. Das heißt, ich könnte zum Beispiel spielen. Oder ich mach. Wow, das ist auch eine klassische Metal-Spieltechnik, die halt nochmal so ein Ausrufezeichen setzt. Auch wieder so einen schönen Schrei dahin. Ich bin gleich fertig, keine Sorge.
Super interessant.
So, was macht er noch? Typisch auch für Metalcore-Melodien später. Er spielt Oktavakkorde. Das haben wir im Solo eben auch gehört. Oktavakkorde ist im Grunde genommen, er spielt den Grundton von etwas. Zum Beispiel so. Und dann die Oktave drüber. Also der gleiche Ton, nur etwas höher. Und wenn man das in dem Mittelteil des Solos, haben wir es gerade eben gehört, da reinhört, dann spielt er so einen kleinen Chor. Das ist so ein wow, 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 wow. Der spielt diese Tonleiter, singt er quasi sozusagen hoch wie so ein kleiner Minichor, der da mittendrin ist. Und eine letzte Sache, die bezieht sich aber nicht nur auf die Soli, sondern grundsätzlich auf das Gitarrenspiel von Richie Sambora. Er spielt unglaublich viele Vibratos. Vibratos, das kennen wir auch von den Sängern, die ihre Stimme so mit schwingen lassen. Das kommt von der Oper von früher. Untalentiert klingt das, wenn man das singt, so ein bisschen nach so Tarzans Urwaldschrei. Aber beim Singen kommt das meistens am letzten Ton einer Phrase. Und bei Gitarrenriffs, eben auch bei Richie Sambora, zelebriert er das Vibrato auch richtig. Das heißt so ein... Er lässt die Saite zittern, aber er macht das vor allem mit Akkorden auch. Und lässt sie so ein bisschen langsamer dann im Grunde genommen schwingen. Dadurch versucht er auch wieder so ein bisschen die menschliche Stimme nachzuahmen und so ein bisschen das Ganze singen zu lassen. Und das Ding, was seinen Stil und den ganzen Sound von Bon Jovi geprägt hat, da wird dann tatsächlich wirklich die Gitarre mit dem menschlichen Körper verbunden durch einen Schlauch, die sogenannte Talkbox. Wie das funktioniert, da sprechen wir gleich nochmal später drüber. Aber all diese Dinge, die Richie Sambora da mit der Gitarre macht, in den Soli und oder daneben, der spielt so Gitarre, dass man die Gitarrenspur quasi mitsingen kann und dass man sich tatsächlich Gitarrensoli einfach merken kann. Also wenn man so einen Bon Jovi-Song hört und das Solo kommt, kennt man das irgendwie. Das ist im Gedächtnis. Und das ist bei komplexen Gitarrensoli schwierig. Also diese Kombination, die ist schon was Besonderes.
Und es ist total spannend, weil wann immer ich über das Verhältnis des Gitarrenspiels und des Gesangs bei Bon Jovi was gelesen habe, heißt es immer, Gitarre und Gesang sind ebenbürtig. Und das hast du ja gerade dargelegt. Das ist wie Gesang, nur mit einem anderen Instrument. Und das ist das, finde ich, was seit Richie Sambora nicht mal bei Bon Jovi dabei ist, also seit 2014, nicht mehr so. Da ist ein Missverhältnis da und diese ganzen Eigenarten sind heute nicht mehr da. Und das vermissen ja viele Fans.
Ja, und diese Gitarre bei Sambora, die ist ja ebenbürtig. Es ist ein Duettpartner für John Bon Jovi. Und deshalb hören wir, glaube ich, auch, also das ist jetzt so mein Interpretationsansatz, ganz oft die Gesangsmelodien von John Bon Jovi, die fügt er auch in die Gitarrenmelodien mit ein. Das heißt, wir erkennen das immer mal wieder. Zum Beispiel auch das Intro von You Give Love a Bad Name. Das ist ja der Gesangsmelodie sehr, sehr ähnlich.
Ja, auf jeden Fall.
Dass diese erste Single vom Album und mit ihr dann das ganze Album so steil ging, lag 1986 natürlich auch am Erfolg von MTV in den Staaten. Das Video hat Bon Jovi von der Vorgruppe zum Top-Act gemacht, kann man so sagen, zumindest Pat.
Ja, und dabei ist es eigentlich gar nicht so was monströs Besonderes. Es zeigt John Bon Jovi und Co. bei einem Konzert, wie sie den Song eben bei einer Show live performen, in ihren doch sehr extravaganten 80s-Klamotten mit Leder und Co. und 43 Kilo Haarspray.
Das hatten wir ja, so Live-Performance waren ja super in bei solchen Videos damals, ja, ne? Foreigner ja auch,
die Van Halen. Das war meistens so, dass die entweder tatsächlich irgendeine Live-Geschichte abgefilmt haben und dann nachträglich das Playback drunter oder zumindest so getan haben, als wenn sie einen Live-Auftritt haben. Das war so die Konvention. Es gab weniger diese filmischen Videos mit dem Storytelling. Das war bei den Rockbands noch nicht so in.
Und in diesem Fall war es tatsächlich ein Konzert, was sie gespielt haben in Los Angeles, was dann mitgefilmt wurde bei diesem Song. Klar, das Playback wurde hinter drunter gelegt, ist nicht der Live-Ton. Und sie haben dann noch ein paar Szenen, wie sie zusammen auf der Bühne so ein bisschen Quatsch machen, noch mit reingeschnitten. Das war übrigens das erste Musikvideo, das ist das einzige vom Album, was in Farbe ist. Alle anderen Musikvideos sind in Schwarz-Weiß. Aber was sehen wir in diesem Video? Klar, eine Live-Performance, die auf der Bühne da ist, die miteinander harmoniert, die viel Spaß dabei haben und dass sie gut beim Publikum ankommen und dass sie dem Publikum offenbar einiges bieten können. Es ist als Musikvideo so eine Art Bewerbungsvideo. Schau doch mal, was wir alles können, wie gut wir ankommen, wie bunt wir auch aussehen. Also von daher war das mit dem Farbvideo schon eine ganz gute Idee. Also es war einfach eine gute Werbung für die Band. Gedreht hat das Video übrigens Wayne Isham. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, ansonsten entschuldigt bitte. Der hatte schon Erfahrungen gemacht mit anderen Rockbands, zum Beispiel auch mit den Jungs von Mötley Crüe. Und das hat ziemlich Ärger gegeben, denn Mötley Crüe und Bon Jovi, die waren zu der Zeit na, schon ziemliche Konkurrenten, weil die genau in dem gleichen Business unterwegs waren. Musikalisch haben sie um die gleichen Fans gekämpft zu der Zeit. Und Mötley Crüe haben sich dann von ihrem Musikvideo-Menschen halt eben auch schon ziemlich verraten gefühlt. Aber nun, so ist es manchmal.
Wo wir gerade schon bei den optischen Themen sind, kommen wir mal zum Plattencover. Alina hat in ihrer Mail schon von der Witzigkeit geschrieben, die die Geschichte des Artworks ausmacht. Und neben viel Haarspray war nämlich in dieser Zeit auch viel Testosteron im Spiel bei Bon Jovi, kann man glaube ich so sagen. Das kann man auch beim Albumtitel und im Artwork wiedererkennen, Dave, diese Testosteron-geschwängerten Herren.
Sehr lustige Geschichte. Der Ursprung zum Titel Slippery When Wet ist der Band ja eingefallen, weil sie in Vancouver in Kanada praktisch jeden Abend nach den Aufnahmen in einem Stripclub waren. Da hat es ihnen sehr gut gefallen und da haben die Damen sich nicht nur ausgezogen, sondern die haben auch vor allen Leuten geduscht, also so richtig mit Duschgel und Einseifen und so weiter. Und irgendwo stand das Schild, was normalerweise auch da steht in Nordamerika, so als Warnschild in einem Gebäude oder auf der Straße. Slippery when wet, also Vorsicht, Rutschgefahr bei Nässe.
Ach, haben wir gelacht, Herr Bürgermeister, haben wir gelacht.
Aber dieses englische Slippery in unserem Wortschatz würde eher sowas wie schlüpfrig heißen. Also das in der Semantik ist es so im Englischen ein bisschen viel zweideutiger. Und diese sexuelle Doppeldeutigkeit, das ist natürlich volle Absicht. Und mit den duschenden Stripperinnen im Club und der Idee des Albumnamens hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Ich würde sagen auf gut Englisch, it got a little out of hand. Die Plattenfirma kam auf die Idee, eine dralle junge Dame in einem sehr engen, nassen T-Shirt aufs Cover zu packen. John Bon Jovi hat erzählt in einem Interview mit Absolute Radio, dass ihm das damals überhaupt gar nicht gefallen hat.
The record company takes this picture of a girl's bosom from her lips down to her belly button and across her chest, right, slippery when wet. And they send me this album cover and I'm appalled by the cropping of the picture. I said, it's career suicide if you put this album cover out. And they said, well, we've printed up 500,000 of them. This was like late. Bad Name was already on the radio. And I said, we're in trouble.
Ja, und John sagt hier weiter, es war spät, dann noch was dran zu ändern. You Give Love a Bad Name war als Single schon raus und im Radio. Und 500,000 dieses Covers mit dem Mädel drauf und diese Anzüglichkeiten, das war schon gedruckt und auch verschickt. Ich glaube, in Japan sind dann auch welche davon rausgekommen später. Und er sagt, das ist Karriere-Selbstmord. Er hat gewarnt und dann hat die Plattenfirma tatsächlich eingelenkt und dann haben sie sich das heute berühmte Cover mit den Wassertropfen auf diesem schwarzen Untergrund ausgedacht, haben sie es einfach fotografiert. Und das ist wirklich einfach nur ein Müllsack, der mit Flüssigkeit besprüht ist. Also wenn man so will, das Million-Seller-Cover ist ein nasser Sack. Ein nasser Müllsack.
Kommen wir zum absoluten Bon Jovi-Klassiker, weil jetzt auch wieder regelmäßig während der Fußball-WM in den Hydration-Breaks in den Stadien zu hören. Hier kommt Living on a Prayer.
So prätentiös.
aber prätentiös ist schön gesagt.
Ja, es ist. Aber es ist trotzdem gut. Also, wenn ich es höre, muss ich immer grinsen.
Man kann ja auch einfach den Song nicht mitfeiern, denke ich, oder? Wenn man es bis zur Hook geschafft hat, dann ist man dabei.
Und jetzt alle!
We're halfway there. Oh, halfway there. Oh, give me all my prayer. Take my hand.
Living on a Prayer wurde eine der meistverkauften Singles aller Zeiten. Und das, obwohl Jon Bon Jovi die erste Version der Nummer so überhaupt nicht gefallen hat, Dave.
Ja, um die Frage zuerst zu beantworten, Jon Bon Jovi hatte damals das Gefühl, irgendwie passt das nicht. Es ist nicht so, dass er gesagt hat, der Song ist doof und lass uns den irgendwie vergessen, sondern er war ein bisschen zurückhaltend. Aber Richie Sambora hat gesagt, das ist eine Nummer eins, das ist der absolute Knaller, den müssen wir machen. Hat er auch recht behalten und hat sich da Gott sei Dank durchgesetzt. Bon Jovi haben das Slippery-Album mit Demos und Sessions vorbereitet im Städtchen Sayreville in New Jersey, da wo John und Keyboarder David Bryan aufgewachsen sind. Da haben die in so einem Studio wurden eigentlich Radio-Jingles aufgenommen und da haben sie so an Songs gearbeitet, so ne, in der Demo-Phase. Und so hat dann die Urfassung von Living on a Prayer geklungen.
Ja. Die Snare finde ich originell. Block und Halt dran. Ja, es schleppt so ein bisschen.
Ja, es gibt einen ganz anderen Vibe.
Ja. Es ist eher bedrohlich und etwas träge.
Durch diese tiefen Piano-Akkorde. Ja.
Und jetzt verliert es ganz furchtbar an Energie, wenn die Stimme reinkommt, oder? Ich habe so das Gefühl, kein Zug mehr drin.
Also man kann das tatsächlich so ein bisschen verstehen, dass der John da zurückhaltend war. Was aber durchaus einen Ausschlag gegeben hat, dann in der Nähe vom Demo-Studio, da gab es eine Pizzeria und da sind Bon Jovi hin und haben sich regelmäßig sozusagen ihre Focus-Groups gesucht, während sie Pizza gegessen haben. Teenie-Jungs und Mädels, und die haben denen die Songs vorgespielt, was ihnen gefällt und was nicht gefällt. Also den zukünftigen Käufern ihrer Musik. Also eine Pizza-Connection bei der Platte. Ich finde das irgendwie witzig, weil Jon Bon Jovi ist ja sizilianische Abstimmung. Irgendwie passt das. Und dann hat der Song trotz dieser etwas kruden Version dann doch geschafft. Irgendwie haben die dann doch gesagt, ja, das könnte was werden. Und haben sich dann dafür entschieden.
Dich fasziniert bei Living on a Prayer besonders das Intro.
Ja, zu dieser schrägen Talkbox von Richie Sambora, da erzählt der Pat ja gleich was. Aber was mir auch davor noch auffällt, ist dieses vermeintliche Glöckchen am Anfang in der endgültigen Studiofassung. Hier hören wir mal. Ding, 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 ding. Und das ist eine Hand-Cymbal, also eine Hand-Cymbal. Sieht aus wie eine Mini-Version von einem Becken. Und ich frage mich bis heute, warum ist das da?
Also das was die Duracell-Äffchen.
Ja, so, genau, so, genau. Was macht das in diesem Song an dieser Stelle? Das klingt so seltsam. Und dann noch mit diesem Synth-Flächen-Sound da drunter. Ich finde das wirklich schräg. Und ich habe überlegt, woher kenne ich diesen Sound? Goldfinger, der Soundtrack von Goldfinger von John Barry. Hört mal.
Ach. Noch ein bisschen prominenter, ne, zu hören.
Ja. Und ich würde gerne mal die Jungs fragen, ob das vielleicht unterbewusst bei denen im Kopf war. Das ist sozusagen das Thema für Gerd Fröbes Mann fürs Grobe im Film, für den Oddjob. Und diese Hand-Cymbal in dem Nummer-1-Song von Bon Jovi, das ist schon echt seltsam. Und dann ist ja noch komisch, was Richie Sambora da treibt mit dem Intro und der Gitarre.
Genau, und wenn man so will, ist das der Signature-Sound von Living on a Prayer, die Talkbox. Ich hatte es ja erwähnt, Peter Frampton hat sie auf seinem Live-Meilenstein Frampton Comes Alive sehr prominent eingesetzt. Der Effekt ist aber wegen seiner unangenehmen Nebenwirkungen ziemlich gefürchtet. Jon Bon Jovi hat das mal im Q-Magazin so beschrieben. Das Ding ist gar nicht so einfach zu spielen. Im Prinzip wird alles durch einen etwa 2,5 cm dicken Schlauch geleitet, den man in den Mund nimmt. Dann versucht man damit, in ein Mikrofon zu singen. Ich hab's mal probiert. Das reißt einem fast das Gesicht ab. Die Augäpfel werden von innen aus den Höhlen gerissen, Mann. Im Prinzip werden einer Magenspiegelung singen und Gitarre spielen, Pat. Hast du das auch schon gemacht?
Tatsächlich noch nicht. Ich wäre ja schon ganz neugierig, aber ganz ehrlich, das Teil will man sich aus hygienischen Gründen ja auch nicht unbedingt mit jemand anderem vielleicht teilen.
Also ich habe mal gehört, dass das echt das Teil von Peter Frampton gewesen sein soll. Oder zumindest hat er es gebaut.
Gott sei Dank gibt es ja Desinfektionsmittel.
Sei froh, dass es sich nicht anfühlt wie eine Darmspiegelung.
Mir fällt der Name für das Instrument schon ein, aber Pat, bitte.
Also das Ding ist, auf dem Teil kaut man ja gefühlt rum wie so ein Hund auf einem Knochen, aber ich muss sagen, Damit haben Bon Jovi und Richie Sambora ja wirklich so einen richtig uniken Sound geschaffen. Ja. Ich bin ein kleines bisschen jünger als ihr, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Und ich habe die Talkbox auch zum ersten Mal bei Bon Jovi gehört, aber bei dem Song hier.
Ja.
It's My Life.
This ain't a song for the broken hearted.
Ja, und seit diesem Song ist das Ding für mich tatsächlich, sobald ich es höre, mit Bon Jovi verknüpft. Sehr, sehr hoher Wiedererkennungswert. Das ist tatsächlich sinnbildlich irgendwie für mich auch für die Weiterentwicklung von Gitarrist Richie Sambora. Haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Mhm. Richie Sambora will Gitarren singen lassen. Also war es ja einfach natürlich unumgänglich, dass genau er dieses Gerät haben muss. Die Talkbox für die Gitarre, das Signal kommt aus der Gitarre, geht in diese Box rein, dann durch den Schlauch in den Mund und dann formt man damit halt Vokale, also A, E, I, O, U. Danke an die Grundschullehrerin. Dann kommt eben dieser Sound, das geht dann wieder zurück und dann geht's durch den Speaker raus. Fantastisch.
Die analoge Version eines Vocoders, wenn man so will, ja, wo die Stimme quasi zum Instrument wird und ja, aber hier wirklich durch Luft, durch einen Schlauch total abgefahren.
Genau, aber das Ding ist ja, es ist keine menschliche Stimme dabei.
Mhm. Es ist nur der Resonanzraum.
Genau, nur der Resonanzraum des Mundes. Da muss man nicht bei singen, sondern du formst nur deinen Mund dabei und dann kommt entsteht dieser Klang.
Großer Wiedererkennungswert, dass man, das ist Bon Jovi. Das war so die Visitenkarte sozusagen.
Und macht neben einigen anderen Tricks, ich glaube, die Bassline ist noch ein bisschen anders eingespielt worden, macht aus dem Song halt etwas, was abgeht und nicht so schleppend ist wie diese Urversion. Ne? Und dann diese treibende Talkbox, sehr schön gemacht. Ich hatte es im geschichtlichen Überblick erwähnt, wir befinden uns in der Reagan-Ära. Angeblich sollte das viele Geld, welches die Oberschicht der Vereinigten Staaten hortete, auch in der Mittelschicht ankommen. Thema, welches auch bei Living on a Prayer eine Rolle spielt, Dave.
Vom Songtext her ist Living on a Prayer also super amerikanisch. Amerikanischer geht's gar nicht. Boy Meets Girl. Gina und Tommy sind die beiden Hauptfiguren und die haben finanzielle Probleme im Song. Die Gewerkschaft streikt. Tommy hat keinen Job. Gina muss im Diner-Restaurant Doppelschichten schuften. Sie lieben sich natürlich ohne Ende, so wie das ist. Es ist hart. It's tough, ja. Wir packen das zusammen, sagen die aber. Essentieller amerikanischer Traum, trotz der widrigen Umstände. Ich würde mal sagen, gleiche DNA dieses Songs zu Journey's Don't Stop Believin'. Mhm. Da gibt es eine Verwandtschaft. Living on a Prayer heißt ja wörtlich, wir leben nur noch vom Gebet. Das ist auf Deutsch natürlich viel zu schwülzig, das würde man Bonds so nie sagen. Ich würde es übersetzen irgendwo zwischen wir pfeifen aus dem letzten Loch und wir leben von Luft und Liebe, also irgendwie so dazwischen. Letzteres ist natürlich schöner, aber es heißt ja auch, we're almost there. Also wir leben fast nur noch von Luft und Liebe. Also es ist Mittelamerika in einem Song. Sie sind verzweifelt, aber sie sind auch optimistisch. Aber das macht das Ding halt auch so erfolgreich. Das ist wirklich amerikanische Seele. Und die Bon Jovi-Mitglieder kommen ja alle aus New Jersey, aus der Mittelschicht bzw. Arbeiterschicht. Und John hat mal gesagt, wenn ich nicht Popstar geworden wäre, ne, dann wäre ich vielleicht auch in die Docks arbeiten gegangen oder in der Fabrik. Tatsächlich sind im Song mehrere echte Leute aus ihrem Leben zusammengefasst. Also das ist tatsächlich aus dem Leben gegriffen. Und man kann John Bon Jovi mögen, man kann ihn auch nicht mögen, aber Arbeitsethos, so aus seiner Schicht, wo er kommt, hatte er, bevor er berühmt geworden ist, hat er sich in den Power Station Studios in New York als ein besserer Hausmeister den Hintern abgearbeitet. Für wenig Geld, muss man auch sagen, er hat lange daran gearbeitet. It was tough, übrigens das Studio betrieben von seinem Cousin, den er kurz vorher über den Vater erst kennengelernt hat. Arbeitsethos hatte er wirklich.
Pat, auch das Video von Living on a Prayer wurde zum MTV-Hit und es ist bis heute ein Video-Hit mit über 1 Milliarde Aufrufen bei YouTube. Aber Living on a Prayer war auch sozusagen unbeabsichtigt der Geburtshelfer der legendären MTV Unplugged-Reihe.
Also zumindest hat John Bon Jovi das lange geglaubt. Ich meine, die Geschichte, die ist auch ziemlich cool. MTV konnte sich super gut inszenieren als der coole Sender, der das macht, was die Fans feiern. Aber die Geschichte, so schön sie ist, die war eben auch nur so ein Marketing-Gag, der quasi geschickt ausgenutzt worden ist.
Ja.
Also Richie Sambora und John Bon Jovi haben bei den MTV Video Music Awards mit ihren Gitarren auf der Bühne gesessen und haben Living on a Prayer und Wanted Dead or Alive gespielt. Und die Show MTV Unplugged, die war da schon längst konzipiert. Und ein paar Wochen später sollte die Folge aufgezeichnet werden. Aber MTV konnte halt sagen, ey, wisst ihr noch, hier, Jon Bon Jovi live, gerade vor 2 Monaten, haben wir gedacht, geile Show, machen wir eine ganze Show draus. So, das kam dann aber so gut an, dass Bon Jovi dafür verantwortlich ist, dass ein entscheidender Teil dieser Serie dann doch halt verändert worden ist. Denn eigentlich sollten mit dem Format junge Künstler gefördert werden, aber eben durch den Auftritt von Bon Jovi haben sie angefangen, ein bisschen größer zu denken. Er ist ja auch wieder sehr amerikanisch, Think Big und so weiter. Und haben dann einfach große Rockbands und Künstler genommen und denen wortwörtlich den Stecker gezogen. Und damit konnten die Künstler dann beweisen, dass sie eben halt auch mit kleinem Besteck richtig beeindruckende Musik machen konnten. Und guter Nebeneffekt, die Menschen, die hatten damals noch gar keine dicken Soundanlagen im Fernseher verbaut. Also da gab es noch keine Bluetooth-Soundbars 9.1, 7.1, 20.1, was auch immer. Und diese kleinen Akustikshows, die ja nicht so viel Power hatten, klangen eben auch über die alten Fernseher richtig, richtig gut durch diesen dünneren Sound. Das war dann gleichzeitig sozusagen der doppelte Gewinn dabei.
Die 4. Nummer der A-Seite ist Social Disease und da geht's gleich zu Anfang zur Sache. Schweinkram.
SFX Strandvögeln.
That's it. Das war's schon. Der Sex war nicht so gut. Hat aufs ganze Album gepasst.
Huch, schaut vorbei.
Genau. Fertig.
Da ist wieder.
Ja.
Social Disease, Dave, du wolltest den Song gern dabei haben. In unserer Vorbereitung hast du geschrieben, schon allein wegen der schönen Horn-Section. Und weil ich da gerne auch auf den Text eingehen würde.
Du meinst aber jetzt nicht wegen der Horny-Section am Anfang.
Nein. Horns, not horny.
Oh Gott, wir sind heute so lustig.
Dann hören wir ganz kurz nochmal in den Refrain von Social Disease rein. Da kommen die Horns, also die Bläserteile drin vor. Keine Synths, muss ich dazu sagen, sind echte. Achtung. Da sind sie. Und nochmal.
Passt schon ein bisschen Huey Lewis.
Ja. Ja.
Die Truppe, die da spielt, das sind die Margarita Horns. Das ist eine Session-Bläser-Band aus Vancouver in Kanada, die für solche Plattenaufnahmen dann gebucht worden sind. Und der Produzent der Platte, ne, Slippery When Wet, Bruce Fairbairn, der hat auch mitgespielt zusätzlich zu den anderen Jungs, die er kannte. Und ich finde, da hört man musikalisch auch so ein bisschen den Oldschool-R&B-Einfluss. Das ist jetzt kein puristischer Rock'n'Roll, sondern es steckt auch so ein bisschen funky Motown mit drin. Und ich glaube, es ist auch so der New Jersey-Vibe, ne? Denn der Produzent Fairbairn, der wollte bei den Jungs was rausarbeiten. Die Essenz dessen, was die Musiker von Bon Jovi mit allen ihren unterschiedlichen Einflüssen ausmacht. Die haben ja in Bands gespielt, in Coverbands, in Rockbands und auch der Küstenort Asbury Park in New Jersey, da wo ganz viele internationale Musiker regelmäßig aufgetreten sind. Das war ja ein Musik-Mekka, wo die sich alle getummelt haben. Also es waren ganz viele musikalische Einflüsse da im Spiel bei Bon Jovi und das spürt man bei der Nummer so ein bisschen. Aufgenommen haben die übrigens im Little Mountain Sound Studio in Vancouver, Kanada. 24 Spuren, komplett analog das ganze Album und ausgespielt auf deutschem Agfa. Masterband für euch Nerds da draußen. Ich habe es rausrecherchiert.
Aber sehr gut.
Ich finde so Sachen immer toll, wenn man das weiß, auf welchem Band es dann nachher rauskam. Aber jetzt zum Text. Mit Social Disease, also mit sozialer Krankheit, ist hier nichts Schlimmes gemeint. Im Gegenteil, es geht um Liebe und Sex. Ne? Haben wir am Geräusch am Anfang schon gehört. Und eigentlich ist gemeint, dass die Kraft der Liebe ansteckend ist, also im positiven Sinne. Ich finde aber auch 1986 die Wortwahl mit Liebe und Ansteckung mitten in der AIDS-Krise ist vielleicht jetzt nicht so das Allerglücklichste.
Das
ist
wohl wahr.
Aber der Song ist positiv gemeint. Ich wollte nur mal zeigen, dass der Einfluss von Bruce Springsteen im Text sehr deutlich zu hören ist. Wir hören gerade noch mal die eine Zeile, achtet mal drauf. You can't start a fire without a spark. Achtung.
Thank you.
Also you can't start a fire without a spark, darum geht's. Du kannst kein Feuer entfachen ohne einen Funken. Und die Zeile hat John Bon Jovi bewusst oder unbewusst direkt von Bruce Springsteens Dancing in the Dark genommen. Achtung. Achtung.
Ist ja auch klar, die waren ja quasi Nachbarn, ne? Beides ja, aus New Jersey.
Genau, da kommt's her. You can't start a fire without a spark. John Bon Jovi hat Springsteen für sein Geschichtenerzählen immer bewundert. Das war sein Vorbild im Texten. Und er ist ja einer von ihnen, ne? New Jersey Connection, die waren Nachbarn. Die kannten sich auch ein bisschen noch, als John Bon Jovi in einer seiner alten Bands war, Atlantic City Expressway, da gesungen hat, hat er sein Idol, den Springsteen, schon kennengelernt. Es gibt auch Fotos aus der Zeit, wo die beide drauf sind. Also das ist dann klar, wo das herkommt.
Oft haben sich Rockstars mit den Cowboys oder den Outlaws des Wilden Westens verglichen. Die Eagles zum Beispiel haben das Thema sogar zu einem Meilenstein gemacht. Desperado übrigens noch in ARD Sounds erhältlich, die Folge der Meilensteine. Und auch Bon Jovi haben dieses Bild gewählt, um ihren Touralltag zu beschreiben. Hier kommt Wanted Dead or Alive und der Song beginnt schon mit echtem Western-Sounddesign à la Ennio Morricone. Also das finde ich stimmungsmäßig wirklich sehr gut gemacht, das Ding.
Ja, ein Banding drin, das nach Country klingt.
Ohne eine Slide-Gitarre zu verwenden.
Wow, man hört sich förmlich rein in die staubige amerikanische Steppenlandschaft. Flirrende Hitze, Tumbleweed in der Luft. Ist es kurz vor 12? Kurz vor dem Shootout? Oder sind es nur diese 10 Tage im Tourbus oder Tourflugzeug, dem Steel Horse? Der Sounddesign eines Westerns und dazu Richie Samboras doppelhalsige 12-Seiter und Six-String Ovation. Wie schaffen es Bon Jovi und allen voran Sambora, uns diese Szenerie zu bescheren? Es ist ja wirklich Western pur.
Ja, es ist eine ganz schlau gemachte Kombination, aber aus mehreren Positionen hier. Zum einen haben wir natürlich ein einfach eingespieltes Windgeräusch, was da so mit wabert, dass die Wüsten, so den Wüstenwind so ein bisschen darstellen kann. Dazu dann diesen ganz dunklen Synthi-Ton, der mit dabei ist. Wow, dieses Dröhnen, genau, diesen Drone-Sound. Das ist so eine dröhnende Stille der Gefahr der Steppe. Ich meine, da sind ja auch ein paar wilde, giftige Tiere unterwegs. Das kann schon ein bisschen bedrohlich klingen. Und das macht es für mich eigentlich aus, dieses kleine, feine Glockenspiel ist es, glaube ich, das diese flirrende Hitze ausmacht. Also das vertont irgendwie ganz gut das, was man sieht, wenn man so weit die Straße hinunterschaut, wenn es ganz heiß ist und in der Ferne sieht es so aus, als wäre da Wasser auf der Straße, aber eigentlich sind es nur diese Hitzeverwirbelungen von warmer Luft. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist ein Glockenspiel, was man so beim Schlagzeuger manchmal hängt, was man einfach mit dem Stick so durchgeht. Was dann so eine Chime.
Genau,
ja, das war das Wort. Vielen Dank, das habe ich gesucht. Also ich habe es leider nicht hundertprozentig herausgefunden, was es denn ist. Aber wenn ihr eine Idee habt, schreibt gerne mal an meinstein@swr.de. Ich wäre gespannt, aber für mich klingt das so wie so eine Chime, genau. Und dann haben wir natürlich noch diese Gitarre von Sambora, die auch sehr, sehr dünn klingt am Anfang. Du hast schon gesagt, das ist eine Ovation-Gitarre. Das ist so eine kleine Plastikgitarre mit so einer abgerundeten Rückseite. Das klingt
in dem Fall aber nicht wirklich klein, weil sie zwei Hälse hat, ne?
Genau, ja. Aber dünner, leichtere Gitarre. Sozusagen. Und die deshalb klingt sie natürlich nicht so wuchtig, nicht so warm wie eine normale Akustikgitarre, sondern etwas dünner. Und das spiegelt auch wieder dieses Flirren, wie diese Melodie. Das hat so ein bisschen vom Sounddesign her dann dadurch allein schon was von dieser Cowboy-Ästhetik, von diesem Lonesome Rider, von diesen gefühlten einsamen Outlaws. Ja, und das passt, du hast schon gesagt, passt dann ganz gut auch zum Inhalt des Songs. Ne? Also dieses Cowboy-Bildnis wird da dann fortgeführt. Die Message, die dahinter steckt, die ist halt das Tourleben der Musiker, was da bebildert wird. It's all the same, Only the names will change. Every day it seems we're wasting away. Another place where the faces are so cold. I drive all night just to get back home. Also übersetzt, es ist alles das Gleiche, nur die Namen ändern sich. Ein anderer Ort, kalte Gesichter. Das beschreibt ja perfekt so dieses Leben auf der Tour, wenn Musiker so durchgeschleust werden durch die Städte, dass sie so nur aus dem Tourbus rausfallen und eigentlich gar nicht mehr wissen, wo genau sie denn gerade sind. Ich meine, vielleicht hat man es schon mal erlebt. Man war auf einem Konzert von einer Band und die Band hat einfach aus Versehen den falschen Stadtnamen gesagt, wo sie einen Tag später sind. Das kann schon mal passieren, wenn du wochenlang irgendwie unter
Ihr seid Tour das bist. Beste Publikum hier in
Deutschland. Keine Ahnung, was auch immer.
Da gibt es viele peinliche Momente.
Ja, da gibt es viele peinliche Momente. Aber wie gesagt, man kann es vielleicht ein bisschen verzeihen. Denn Bon Jovi hatte eben genau mit diesen Problemen auch sozusagen zu kämpfen. Denn die sind mit dem ersten Album und mit dem zweiten Album richtig über die Touren gejagt worden. Die hatten mit den ersten beiden Alben jeweils pro Album über 200 Tourtage, hat Bon Jovi, John Bon Jovi mal erzählt. Also ich meine, vielleicht da kann man da noch ein bisschen nachfühlen, dass man irgendwann einfach wirklich nicht mehr weiß, wo man ist, weil man vielleicht zwischendurch auch noch ein bisschen Party macht, vielleicht ein bisschen wenig schläft oder sowas und vielleicht ist auch noch die ein oder andere flüssig oder sonstige Substanz irgendwie im Spiel, die dem Gehirn manchmal Streiche spielen kann. So, also, die Band ist auf Tour und dieses Steel Horse, ja, das ist dann im Grunde genommen der Tourbus, auf dem die Band durch die Länder gescheucht werden und Wanted, Dead or Alive, naja, hätte ich jetzt mal so gesehen, dass es allen drumherum vollkommen egal ist, wie geht's der Band, also als Fan, als Plattenboss oder allen anderen, die daran etwas verdienen, möchte man ja die Band irgendwie auf der Bühne sehen, damit die Geld einspielen, völlig egal, ob die da tot oder lebendig eben auf der Bühne stehen. Das wäre mal so die Analogie, die ich da mitschleifen würde und das Ding hat sie so beeinflusst, dass sie ursprünglich auch mal die Platte so heißen sollte, haben sie dann nochmal geändert, aber zu Slippery When Wet.
Genau. Und ich bin auch eigentlich ganz froh, weil sie haben damals, glaube ich, das hatten wir vorhin, glaube ich, nicht erwähnt, ein Foto gemacht im Western-Look und das haben ja die Eagles bei Desperados grandios umgesetzt, sich als Bande von Outlaws zu inszenieren und bei Bon Jovi sah das halt, Stichwort Haare, nicht so wirklich aus wie Outlaw.
Ja, vor allem die Sache ist ja die, du hast eine junge Hair-Metal-Band, die darauf ausgerichtet ist, vielleicht so ein bisschen marketingtechnisch, dass da wirklich schöne Menschen drin sind, wie so ein John Bon Jovi und dann willst du die da wie so ein Hobo, wie so ein Western-Typ mit viel Haar und Dirty irgendwie inszenieren, das geht so ein bisschen gegen den Marketingplan.
Aber im Video unterstreichen sie das schon so ein bisschen, aber du siehst dieses Tourleben und sowas von Ort zu Ort, also das, was du alles beschrieben hast, wird dann nochmal visualisiert. Aber was ich irgendwie putzig fand, dass ausgerechnet eine Ostküstenband wie Bon Jovi diesen Mythos des Wilden Westens bemüht, also die haben damit ja eigentlich gar nichts zu tun. Aber das wird halt in ganz Amerika verstanden und natürlich auch darüber hinaus. Also da auch hier sind Bon Jovi nicht gerade subtil mit der Metaphernarbeit. Also ich meine, das haben wir jetzt schon durch die Platte gemerkt. Aber hey, es waren die 80er.
Eine Sache, die mir dazu noch aufgefallen ist, wo wir gerade eben über diese MTV, über diesen MTV-Auftritt gesprochen haben, wo sie den Song auch spielen. Was mir bei diesem Video aufgefallen ist, ich pack's euch in die Shownotes, ist das Richie Sambora ein unglaublich guter Sänger ist. Der kriegt wenig Präsenz, aber der kann so richtig geil die Stimme ankratzen. Das, finde ich, merkt man bei diesem Akustikstück. Da singt er auch nur die zweite Stimme, aber richtig, richtig gut. Mhm. Und meckert, wenn ihr das anders seht, aber ich finde, da singt er teilweise besser als John Bon Jovi selber.
Da würde ich dir zustimmen, ja. Ging mir nicht beim Hören. Was nicht fehlen darf bei Hair Metal ist neben dem Haarspray natürlich eine echte Powerballade. Die vorletzte Nummer auf der B-Seite von Slippery When Wet ist die Nummer hier. Never Say Goodbye.
Bottle is my only friend. Was für ein Klischeebild.
Yeah, yeah. Yeah. Kannst du Rock'n'Roll on the Tour Bullshit Bingo spielen mit der Platte.
Oh, Never Say Goodbye, die Powerballade, eine wichtige Zutat für ein Rockalbum Mitte der 80er, Pat.
Ja, zumindest wenn man irgendwie kommerziell erfolgreich sein wollte und wirklich was reißen wollte, dann musste man eine Powerballade draufpacken. Da hast du völlig recht, Frank. Und wir erinnern uns, Bon Jovi, die standen etwas auf der Abschussliste beim Label. Die mussten ja Hits liefern, also war eine Powerballade quasi unumgänglich. Und bei dem Song gehen sie ja wirklich streng nach dem Powerballaden-Rezeptbuch vor. Wir haben so eine richtig jammernde, langgezogene Gitarrenmelodie ganz am Anfang, die immer wieder kommt, die sich immer wieder wiederholt, die auch sehr nah an der Gesangsmelodie mit dabei ist. Wir treten beim Tempo im Tourbus natürlich hier richtig auf die Bremse. Also es ist richtig schön langsam, denn eine Powerballade, die muss nun mal verdammt langsam sein. Man soll ja schließlich gut dazu kuscheln können, ne? Und inhaltlich kann es eben auch nur um eine Sache gehen, die unsterbliche Liebe, dass man sich niemals verlässt. Never say goodbye, aber damit der Schmerz natürlich im Song real ist, muss die Person natürlich schon längst verlassen worden sein. Also der Sänger muss hier richtig leiden und wie er sich hier textlich zurückerinnert an seine große Liebe und so richtig schön zusammen mit seinem einzigen Freund der Flasche im Selbstmitleid versinkt. Boom, zack, Powerballade, Rezeptbuch. Guten Appetit.
Dave, du wolltest noch was hinzufügen.
Wir haben bisher kaum über die Atmosphäre gesprochen, die die Band bei den Aufnahmen zu Slippery When Wet in den Little Mountain Sound Studios in Vancouver hatten.
Ja.
Sowohl Richie Sambora als auch John Bon Jovi haben immer erzählt, wie viel Spaß das gemacht hat, die Platte zu machen. Die Stimmung war super, es gab auch überhaupt keine größeren Probleme. Aber der Druck unten drunter, ne, den du auch schon angedeutet hast, Pat, der war natürlich trotzdem da. Jedem war klar, das ist das Make-or-Break-Album. Wenn die damit keine Hits raushauen, keine Hitsingles, das Album nicht ankommt, dann war es das mit der Band. Und deshalb haben die Jungs auch keine Gelegenheit ausgelassen, Druck abzulassen. Das mit dem Stripclub, das habe ich ja schon erzählt. Und Bon Jovi haben auch in so einem Gästehaus gewohnt in Vancouver, wo sie unter sich waren. John hat angedeutet, in seiner Autobiografie habe ich gelesen, dass sie mit einem Brotmesser bei der benachbarten Familie einen Plastikflamingo geköpft haben, so im Suff oder so. Und aus anderer Quelle weiß ich, dass die Band dieses Gästehaus, in dem die übernachtet haben, ich sag mal, umdekoriert haben und sie danach raus mussten und ins Hotel ziehen. It's Rock'n'Roll, baby.
Okay, was ist das Vermächtnis von Slippery When Wet, Dave?
Hat der Band Bon Jovi eine Riesenkarriere beschert, die er im Grunde genommen bis heute andauert, hat drei ewige Radio-Play-Klassiker hinterlassen und hat damals einen noch größeren Hype an Hair Metal und Hard Rock ausgelöst, der dann im Jahr 87 auf dem Höhepunkt war. Ich sag Whitesnake, Guns N' Roses, Poison, Gary Moore, Def Leppard. Und lauter so Leute haben von dem Bon Jovi-Boom extrem profitiert, bis zum Exzess, bis dieser Markt absolut übersättigt war, mhm, im Jahr drauf.
Und ich muss sagen, Bon Jovi haben damit nicht nur ihre eigene Karriere gerettet, sondern sie sind auf der Platte da angekommen, wo sie eigentlich hin wollten. Sie wollten super erfolgreiche Mainstream-Rock-Musiker werden. Das haben sie geschafft mit Slippery When Wet. Ich meine, da sind genug Hits drauf. Und sie haben ihr Ziel erreicht und sich auf dem Weg dahin gefühlt noch selbst gefunden und ihren eigenen Sound sozusagen perfektioniert. Mhm. Wir haben über Richie Sambora gesprochen. Alleine das, was da passiert ist mit der Talkbox, dass du, wenn du einen Song anmachst und du hörst es, du weißt sofort, das ist Bon Jovi. Und das ist schon extrem cool, diesen Weg dahin zu finden, erfolgreich damit zu sein, während du deinen eigenen Weg findest, ist ja schön. Sie haben sich damit auch klar abgegrenzt und haben so ein bisschen ihren Sweet Spot gefunden zwischen Hair Metal und Stadionrock, mhm, und Powerballaden. Und sind dann zu diesem Zeitpunkt mit diesem Album an der Stelle an anderen Bands, die das auch versucht haben, vorbeigezogen und sind damit zum Platzhirsch geworden.
Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Berlin Sounds Inside, die dritte Staffel, ist jetzt am Start.
Berlin Sounds Inside.
Hi, weiter geht's. Die dritte Staffel ist da. Die dritte Staffel eures Lieblingsmusiktalks. Wie immer gebe ich mir Mühe, an den ureigenen Kern der Gesprächspartner und Partnerinnen ranzukommen. Im Fall von Materia wurde das ein richtiger Deep Talk. Ich bin jetzt gerade deine Therapeutin, sorry.
Wie teuer ist die Stunde?
Umsonst für dich.
Wow.
Mit Chapo von den 102 Boys habe ich über Nina Chuba geredet.
Die Frau schreibt so krank und dann die ersten 20 Minuten war ich so ein bisschen erdrückt von Talent.
Von der talentierten Veronika Fischer habe ich erfahren, dass damals in der DDR niemand wollte, dass sie ein Kind bekommt.
Bis zum 8. Monat habe ich gesungen, das würde ich nicht nochmal machen. Und habe kein Kinderjahr gehabt. Das war nicht so gut, muss ich sagen. Im Nachhinein, das ist, ich habe dann schon nach 3 Monaten wieder gesungen, weil alle gewartet haben.
Über solche und andere MeToo-Fälle in der Musikbranche kann übrigens auch Mine viel erzählen. Und Campino sagt...
Natürlich wurde auch gevögelt in der Szene, aber das fand alles auf Augenhöhe statt.
Und Groupies gab's nicht im Punk. Mhm. Freut euch auf 10 neue Gäste, auf DJs wie Tanit und Ellen Alien, auf die 92-jährige Elektrolegende Hans-Joachim Rüdelius und den jungen Polit-Rapper Upsilon.
Hallo, Anja, was geht?
Ich freue mich, wenn ihr dabei seid bei der 3. Staffel von Berlin Sounds Inside, dem Musiktalk vom RBB.